So, zurück jetzt in unserer Variable XML. Jetzt haben wir hier die Rollen und es gibt jetzt noch ein paar andere Punkte. Carsten, wenn ich jetzt zum Beispiel, kann ich jetzt für die einzelnen Rollen noch Unterparameter festlegen, weil das sieht hier ein bisschen empty aus, sage ich jetzt mal.
Ja, kannst du. Da haben wir ja noch sowas wie die Components, ne?
Okay, also die Sektion drüber, ich klappe das mal auf und da gibt es für die einzelnen Rollen, nicht für alle, aber für einige gibt es Components-Einträge und da kann ich unter Parameter oder Parameter für die einzelne Installation festlegen.
Ja, du machst das ja gerade mal für den Virtual Machine Manager auf. Das heißt, wir können hier festlegen, dass das Standard-Installationsverzeichnis nicht auf C ist, weil C ist in unserem Deployment dann später, werden wir sehen, ein bisschen magerer die Platte, sondern er soll es bitte auf Platte D unter diesem Pfad
Genau,
installieren.
da sehe ich auch noch ein Typo. Ja,
Ja.
Program Files soll es eigentlich heißen. Wie gesagt, ich weiß jetzt
Korrigieren
nicht,
wir
ob
mal, oder?
Weiß jetzt nicht irgendwie, ob wir auf dem System überhaupt eine D-Platte haben. Ich glaube, ich schmeiß den mal raus einfach.
Nee, da wird zu jedem System wird auch eine D-Platte deployed.
Ach so, ja, okay, gut. Dann
Mach
nehme
mal
ich hier Program
Program.
Files. So soll
Genau.
es heißen eigentlich. Ja?
Dann sehen wir hier eine Gruppe, wo die VMM-Admins drin sind. Das heißt, wir können nachher eine AD in diese Gruppe Benutzer reinpacken. Die sind dann automatisch voll im VMM berechtigt, um alles durchzuführen. Ja?
Ganz wichtig hier auch noch der Punkt eines der Service-Account mit dem für den Virtual Machine Manager Service. Ja. Der Account ist dann wichtig, weil der braucht auch möglicherweise Zugriff oder der, wenn man jetzt irgendwelche Datei-Shares hat, die verwendet werden sollen als Ablage, dann braucht dieser Account entsprechend Berechtigungen.
Genau.
Ja.
Und natürlich wieder das Passwort dazu, ne?
Richtig.
Aber das hatten wir ja schon erwähnt, die Datei sollte man ein bisschen sicherer aufbewahren.
Ja, richtig. Also
Gut.
soweit zu den Komponenten, zu den Unterparametern
Ja.
für die einzelnen Rollen.
Ja, wenn du jetzt auf die erste Zeile guckst beim VMM, das ist ja ein Datenbankserver, der da deployed wird, ne? Und
Genau, hier.
genau. Datenbankserver ist auch nicht ganz trivial und wir sehen auch hier eine Instanz, wo das rein installiert ist. Das muss ja auch irgendwie beschrieben werden.
Genau, richtig. Also das heißt, irgendwo ist da auf diesem System 10-DB ist anscheinend eine Datenbank. Ja, wie kommt die da drauf? Und der PDT kann auch eine unattended Installation von einem SQL Server machen. Und wie diese unattended Installation aussehen soll, steht hier unten in dem, ich klappe es hier mal auf, für diesen 10 dB. Gehen wir mal rein. Also die Administratoren, wie in welcher Gruppe landen die? Welche Version von SQL Server habe ich hier überhaupt, die installiert werden soll? Wie heißt die Instanz? Ich kann ja mehrere SQL Server Instanzen auf einem Betriebssystem haben.
Genau.
Wie heißt die? Hier, wir weichen ein bisschen ab, wahrscheinlich von der Standardinstallation. Das heißt, ich habe hier mehrere Laufwerke, die auf dem System zur Verfügung stehen und da sollen die unterschiedlichen Datenbanken abgelegt
Genau,
werden.
wir sehen also hier, er hat eine User-DB, User-DB-Logfile, Temp-DB. Also wir können wirklich schon eine durchaus komplexere SQL-Server-Installation damit rausrollen. Das geht sogar zu einem SQL-Cluster, bis zum SQL-Cluster.
Genau.
Machen wir jetzt hier nicht,
Nee.
aber PDT ist auch sehr leistungsfähig und kann auch größere Produktions-Environments deployen. Ja?
Genau. Okay, also wie gesagt, auch hier noch die Service-Accounts, die hier hinterlegt sind mit den entsprechenden Passwörtern auch. Ähnlich wie vorhin unter den Components des Service-Account für den Virtual Machine Manager.
Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, PDT kann Maschinen, auch VMs auch deployen. Wir können in bestehende Systeme deployen, aber wenn wir jetzt, wie schon angekündigt, bei Hyper-V, was.
Ja, ich habe es ein bisschen unterschlagen, vielleicht irgendwie. Ja. Das heißt, diese Maschinen hier, wo jetzt die einzelnen Rollen hin installiert werden sollen,
Ja.
in unserem Fall, die existieren noch nicht.
Genau.
Ja. Wenn sie existieren würden, ist gut, dann mit dem entsprechenden Account, den wir hier oben definiert haben, wird da drauf zugegriffen werden. Wenn das klappt, ist gut, dann läuft halt die Installation so. Aber im Falle von virtuellen Maschinen, beziehungsweise wenn diese Systeme eben noch nicht bestehen und ich möchte, dass diese Rollen in virtuelle Maschinen installiert werden sollen, dann hat PDT auch noch die Möglichkeit, Hyper-V-VMs gleich mitzuerstellen. Ja? Und das definiere ich hier unten unter dem VMs-Bereich.
Genau, zeig mal, mach mal auf.
Also ich sage hier, okay, ich möchte 5 virtuelle Maschinen ausrollen lassen.
Okay.
Und die sollen gewisse Standardeinstellungen haben.
Und das sehen wir unter Defaults. Und dann haben wir unten gesehen, noch für jede Maschine nochmal eine besondere Sektion. Ne?
Aber was genau, ist mit also ich kann die Defaults quasi überschreiben und das würde ich, das lege ich dann halt entsprechend für die einzelnen Maschinen dann fest. Ja, also wenn ich die Defaults über. Aber schauen wir uns mal die Defaults an. Fangen wir mal an. Okay, wohin sollen die abgelegt werden? CVMs. Also da landen die Definition von der virtuellen Maschine, die virtuellen Harddisks, alles wird da quasi unter CVMs abgelegt.
Also er erzeugt dann darin einen Unterordner mit dem Namen, aber wir können hier den Installationspfad angeben. Ja. Wenn man auf C nicht so viel Platz hat, kann das natürlich auch ein anderes Laufwerk sein.
Logisch, genau.
Und PDT kann sogar UNC-Pfade. Also wenn wir ein größeres Deployment haben, wo wir auf SMB3 unsere Maschinen haben, können wir das auch mit angeben. Ja?
Okay. Dann, ich kann den Dingern auch einen fortlaufenden Namen vergeben. Ist jetzt in unserem Fall weniger hilfreich, weil wir ja mit diesen Namen hier arbeiten. Also ja. Das heißt, Prefix ist good to have, aber das ist was, was wir definitiv überschreiben für die einzelnen Maschinen. Deswegen klappe ich das jetzt gleich mal wieder zu.
Zwei Prozessoren?
Ja, also die zwei virtuelle Prozessoren kriegen die VMs. Sie kriegen auch entsprechend Speicher. Sie dürfen starten mit 1 GB, machen Dynamic Memory. Das heißt, die fallen, wenn sie diesen Hauptspeicher nicht verwenden, maximal oder minimal runter bis 512 Megabyte.
Und wir dürfen maximal 2 Gigabyte
genau,
verwenden.
Genau, das sind die Einstellungen hier.
Das könnte ja ein bisschen knapp werden auf unseren Notebooks.
Mhm, genau, da sind wir jetzt nicht zu üppig jetzt gewesen mit den Einstellungen für die VMs.
Netzwerk, auch wichtig, ne?
Ja, die sollen dann natürlich mit der Außenwelt kommunizieren.
Und das ist die Switch, die wir mit dem mit unserem Converged Network Skript angelegt haben.
Richtig,
ne?
Da kommt es wieder zusammen. Also die virtuellen Netzwerkkarten der einzelnen VMs, die hängen alle an diesem IT-CAM-Switch mit dran und kriegen auch eine entsprechende IP-Adresse. Das sehen wir hier. Mhm. Ja, das ist der Netzwerkbereich. Wie gesagt, wir sagen, okay, die IP-Adressen fangen an mit der 172.16.10 und dann die erste ist die 20, dann die zweite virtuelle Maschine kriegt halt dann die 21 und so weiter, bis halt die 5 virtuellen Maschinen erstellt sind. Ja. Subnet Mask ist ein B-Netzwerk, deswegen 16.
Ja.
Und dann geben wir noch ein Gateway mit und einen DNS-Server.
DNS-Server ist wichtig, weil wir ja eine Domäne haben. Ne?
Richtig, den Domain-Controller, den haben wir schon im Hintergrund. Und wenn Sie das theoretisch nachbauen möchten, ja, dann müssten Sie halt quasi noch die Variable XML so anpassen, dass er ihn noch einen kleinen Domain-Controller noch mitnimmt.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn man jetzt die AD mit deployt, PDT geht hin und deployt in die erste Maschine, die er kreiert, den Domain-Controller. Das heißt, hier sollte man dann die DNS-IP-Adresse gleich haben wie die erste Sequence-Nummer, die er verwendet. Also richtig. In unserem Fall hätten wir die Sequence 20, dann wäre auch der DNS-Server die 20. Ja? Sonst funktioniert das Deployment natürlich.
Genau,
er kann es
ja
nicht in die Domäne hängen.
Genau, genau.
Gut, brauchen wir jetzt hier nicht?
Brauchen wir nicht. Dann haben wir noch was Spannendes, nämlich die OS-Disk.
Ja, was ist das? Eine VHDX ist das.
Genau.
Also das ist ja jetzt keine ISO, ne?
Ja, richtig. Also wir hängen an diese VMs, die jetzt PDT erstellt, keine ISO dran und lassen jetzt dann eine Installation durchlaufen, sondern wir hängen eine gesyspreppte Windows Server 2012 R2 Harddisk da dran, eine virtuelle Harddisk.
Okay, da müssen wir, das müssen wir zurückstellen mal kurz. Da müssen wir noch besprechen, wie wir die eigentlich bekommen, weil
ja,
die
genau.
haben wir jetzt ja noch.
Nee,
nicht,
wir haben unter CVHD gibt's diesen, da gibt's nichts. Ja, das heißt, wir haben keine Master, kein Golden Image, dass man diesen virtuellen Maschinen da zur Verfügung stellen können.
Okay, da kommen wir nochmal drauf zurück.
Müssen wir uns noch bauen.
Genau.
Okay.
Wenn wir sie denn hätten, könnten wir jetzt diese VHD nehmen und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie er damit umgeht, der PDT. Er kann sie kopieren oder er kann sie als Golden Image Vorlage quasi verwenden.
Ne? Ja, also quasi Differencing heißt, er stellt quasi ein Child, also er nimmt das als Parent her und er stellt ein Child.
Wo die Änderungen reinkommen, die zu diesem goldenen Image existieren. Wir wollen das aber eher nicht, sondern wir wollen für jede Installation eine eigene Disk haben.
Ja. Also ist natürlich gut, so eine Differencing-Disk ist natürlich schön, wenn man Platz sparen möchte, aber ab einer gewissen Anzahl von virtuellen Maschinen, die dann alle natürlich dann durch diese auf diese Parent zugreifen, da wird es dann irgendwann mal unperformant.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie pingelig PDT ist, aber es ist immer groß geschrieben vorne, also vielleicht machst du auch ein großes C.
Okay, gut, mache ich.
Also mit Copy kopiert er diese Platte in das entsprechende von der virtuellen Maschine das Verzeichnis und installiert dann da rein. Mhm,
ne? Genau. Okay. Dann haben wir hier noch sowas wie eine Datendisk. Wie groß sind die standardmäßig? Ja, kann man hier festlegen, wenn eine virtuelle Maschine eine zweite Platte kriegen soll?
Ja, kriegt jeder automatisch eine weitere Datendisk. Das ist unser Laufwerk D. Mhm, genau. Also auch unser VMM hat dann ein D-Laufwerk. DVD haben wir nicht.
Nein.
Autostart, Autostopp sind jetzt Optionen. Was macht denn die Maschine, wenn unser Hyper-V-Host hochgefahren wird oder runtergefahren wird? Was soll mit der VM passieren? Können wir setzen. Dann, du hast hier Join Domain. Ich denke, ich weiß, was das ist.
Ja, unsere virtuellen Maschinen, die wir jetzt über PDT ausrollen lassen oder erstellen lassen, die sollen gleich auch noch in die Domäne mitgenommen werden. Das heißt, ich habe eine gesysprepte VHDX, die weiß noch nichts von der Domäne. Hier spezifiziere ich, ja, du sollst in die Domäne, so heißt sie, und das ist hier der Benutzername, den du verwenden sollst für den Domain-Join und auch das dazugehörige Passwort. Ja?
Super.
Genau, dann wollen wir sie auch nicht in die klassische
Computers-Gruppe
packen, ja, sondern wir wollen es in eine andere UU mit reinnehmen. Warum wollen wir sowas zum Beispiel machen? Weil
wir da eine Group Policy draufsetzen könnten oder so für diese Maschinen.
Richtig, die Passwörter für die System Center Maschinen einfach die Password Policy hochsetzen. Ja?
Zum Beispiel, ja. Dann sehen wir da noch ein Administrator Passwort. Das ist der lokale Administrator des Systems. Das können wir auch hier setzen. Und dann haben wir noch eine Zeitzone. Was ist das?
Ja, damit wir hier eine entsprechende deutsche Standardzeit haben und nicht hier basierend auf dem Image mit Pacific Time arbeiten.
Also die Time, wo halt Microsoft in Seattle sozusagen den Ursprung hat. Ne? Das ist sonst ein bisschen verwirrend.
Da unten ist noch eine Besonderheit. Die ist unserem Setup ein bisschen geschuldet. Das heißt, in unserem Setup wird die Input Locale verwendet. Das heißt, beim Erstellen dieser virtuellen Maschine wird eine spezielle Unattend-File erzeugt und dieses Unattend-File enthält auch quasi noch die Input-Locale.
Genau. Das heißt, wir wollen ganz gerne eine deutsche Tastatur haben, oder?
Dazu muss man die PowerShell-Skript ein bisschen anpassen. Das heißt, das ist was in der offiziellen Version, also bei ROP, noch nicht mit drin ist. Vielleicht kommt es noch mit rein, aber das ist quasi in unserem PowerShell-Skript damit angepasst.
Ja, und das heißt, wir werden den VM-Creator natürlich auch bereitstellen, der dann auch eine deutsche Tastatur mit in diese Installation reinbauen kann. Okay. Jetzt hast du noch den VM-Count 1 bis 5, weil standardmäßig würden unsere Maschinen ja W12R2D 1, 2, 3, 4, 5 heißen.
Ja.
Da können wir nichts mit anfangen. Das heißt, wir müssen zumindest mal unseren Hostnamen umsetzen. Ne?
VM-Namen, also den Namen der virtuellen Maschine.
Genau.
Ja? Genau. Wir fangen mal an mit dem 10RD. Keine Ahnung, worum wir mit der anfangen, spielt auch weiter keine Rolle. Die zweite Maschine ist die Datenbank.
Ja.
Und hier definieren wir halt ein bisschen abweichende Werte von der Norm, also von den Default-Einstellungen. Das heißt, Speicher ist ein bisschen.
Sollte ein bisschen mehr Speicher haben, ja.
Also darf ein bisschen höher raus. Und auch, wir haben ja gesehen bei der Installation oben oder der Konfiguration von einem SQL-Server, dass wir durchaus mehrere Laufwerke haben. Die muss ich natürlich dem System präsentieren. Und das mache ich hier unter der Sektion Datendisk. Gibt es halt drei Stück davon. Ja.
Und noch ein ganz kleiner wichtiger Punkt bei der Datenbank. Wenn man die deutsche Input-Locale verwendet, dann sollte man bei dem Datenbank-Server auf Englisch-US zurückgehen. Das hat sonst Effekte bei der SQL-Installation. Also haben wir rausgefunden, damit läuft es mit der Einstellung. Bitte aufpassen. Ja?
Okay.
Gut, dann haben wir noch so Sachen. Wir hatten ja gesagt, wir machen ein Deployment über zwei Hosts oder über zwei Maschinen in unserem Fall, weil wir wollen ja ein Cluster installieren. Ne?
Und ja, genau.
Da hast du noch so Besonderheiten drin wie Host tilde CLODD. Was ist das?
Genau, also es geht um die beiden Sektionen hier. Ne? Also einmal Host CL Even und CL Odd.
Naja, wenn du es so sagst, kann ich mir schon was drunter vorstellen. Even und Odd steht für gerade und ungerade?
Richtig, genau. Also der Host, da hätte man jetzt eigentlich erwartet, dass man wirklich die ITCAMP 10-101 und die ITCAMP 10-102 oder genau umgekehrt reinschreiben wird.
Würde auch so gehen?
Wird auch so gehen.
Es geht aber auch so, ne?
Es geht auch so. Das heißt, die Logik von Rob ist quasi, also im wenn er auswürfelt oder wenn dieser VM-Creator, das ist das PowerShell-Skript, das wir gleich starten werden, das auch die virtuellen Maschinen erstellt, durch diese Variable XML geht und an diese Sektion kommt, sagt er, aha, okay, ich soll jetzt eine virtuelle Maschine erzeugen. Ja, auf welchen Host soll die denn landen? Ja, standardmäßig wäre Localhost, haben wir oben gesehen, aber ich überschreibe das hier, so kommt hier rein und sagt tilde clEven. Moment, das ist ein besonderes Stichwort, darauf prüfe ich. Und dann geht er her und guckt quasi den lokalen Computernamen an, ja, nimmt die letzten drei Zeichen, macht da einen Integer draus und schaut, ob es jetzt gerade ist oder ungerade. Ja. In dem Fall, ich bin jetzt hier gerade auf, ich muss nochmal hier klicken, auf dem 101, das heißt, ich wäre da ungerade. Das heißt, er würde sagen, okay, 101 ist ungerade, nein, das heißt, das passt hier nicht, ich muss 1 addieren und die Maschine 10RD wird an den IT-Camp -102 gehen. Ja? Und beim nächsten Punkt wird es ja passen, da wird er quasi die Datenbank kriegen.
Okay.
Ist ein bisschen verquere Logik, sage ich jetzt mal, aber wenn man ein bisschen damit rumgespielt hat, ist es auch gängig. Ja. Wir wollten es einfach nur mal kurz zeigen, aber es ist völlig legitim, hier auch den Hostnamen reinzutragen von dem Hypervisor, der die Maschine kriegen soll.
Genau. Gut, jetzt haben wir die Variable durchgesprochen. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere VADX-Datei bereitstellen, unsere rausgepreppte. Also ich denke, im nächsten Video zeigen wir, wie wir das machen, oder?
Genau. Da werden wir jetzt im Offline-Modus eine virtuelle Harddisk erzeugen mit einem gesysprepten Windows-Server und das zeigen wir dann.
Alles klar.